Ja, die sieben Siegel ist heute mein Thema. Dieses Buch mit sieben Siegeln, ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann an die Predigt von Gerhard Schneider. Der hat gepredigt über diesen Text und das ist sozusagen der Hintergrund für das, was ich heute predige. Wir sind also sozusagen jetzt mit hineingenommen in die Intronisation des Lammes. Wir hatten eben gelesen, dieses Buch mit sieben Siegeln wird dem Lamm übergeben. Und das war zu der Zeit damals sozusagen die Thronbesteigungszeremonie. Da sind wir jetzt dran. Dieses Buch hat das Lamm jetzt in der Hand. Ihm wird schon Lobpreis und Anbetung entgegengebracht. Und jetzt kommt die Frage, wer ist würdig, ist schon geklärt. Denn es ist das Lamm, was am Kreuz gestorben ist und sein Blut vergossen hat und uns erkauft hat und zu seinen Königen und Priestern gemacht hat. Die Frage ist geklärt. Die Frage ist jetzt für alle, die damals da waren, war verständlich und war selbstverständlich, wenn diese sieben Siegel geöffnet sind, dann ist er der Herr und König. Wenn alle sieben Siegel geöffnet sind, ist das Lamm als der König eingesetzt. Er ist jetzt schon, ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie wir haben das ja alle mitgekriegt mit König Charles. Nachdem seine Mutter gestorben war, war er schon der König. Aber so richtig, ganz richtig, erst nachdem die Thronbesteigungszeremonie vorbei war. Und so ist das bei Jesus. Er regiert schon, das werden wir gleich sehen. Aber die richtige, also wenn man in der Offenbarung guckt, erst im Kapitel 7, 17 und in Kapiteln 21 und 22, da wird er dann wirklich als der König bezeichnet. Die sieben Siegel, ich habe sie unter das Thema gestellt, Zorn und Gnade des Lammes. Und das ist jetzt heute... Ich hoffe, ihr habt wirklich gut geschlafen. Es geht nämlich heute richtig zur Sache. Wir haben gut zwei Kapitel. Und dann müssen wir auch bei der Offenbarung noch andere Texte dazu nehmen, um sie richtig zu verstehen. Also es wird heute spannend. Die sieben Siegel. Und ich lese jetzt immer ein bisschen und dann erkläre ich gleich dazu. Ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eine der vier Gestalten sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm wurde eine Krone gegeben. Und er zog aus, sieghaft und um zu siegen. Wer ist dieser Reiter auf dem weißen Pferd, der auszog, der das mit einem Bogen und ihm wurde eine Krone gegeben und er zog aus, sieghaft und um zu siegen. Manche sagen da, das ist Jesus. Aber es kann ja nicht sein, er ist ja der das Siegel öffnet. Und da ist es jetzt genau richtig, dass wir den Vergleichstext gucken. Hier zu unseren sieben Siegeln passend ist ein Text in Matthäus 24. Und der fängt auch mit diesem an. Und da wird es dann klar, dieser Reiter auf dem weißen Pferd, das ist der Antichrist oder das sind Antichristen. Also im Prinzip, dem Teufel wird freie Bahn gegeben, seine ganze Bosheit und seine Verführungsmacht auszuüben. Und wir sehen in den verschiedenen Briefen im Neuen Testament, hauptsächlich beim ersten Johannes, dass der schon sagt, es sind jetzt schon viele Antichristen ausgegangen. Also das ist nichts Neues und das wird bleiben bis zum Ende. Aber das hat schon zur Zeit Jesu, also kurz danach angefangen, dass eben diese, die sich selber als Christen oder als Retter darstellten, dass die hervorkamen und die Leute verführt haben. Auch die falschen Propheten, das ist alles im, ich kann das jetzt heute nicht auch noch dazu lesen, sonst werden wir gar nicht mehr fertig. Guckt selber nach. Also, Siegel 1, falsche Christusse, die die Menschen verführen. Falsche Rettergestalten. Also so Jesus oder Christus Imitate, Fake Christusse, die kommen und die kamen und die sind auch jetzt in der Welt, die sich als Retter aufspielen für die Menschheit. Aber lasst uns nicht verführt werden. Das ist wichtig. Das ist erst das erste Siegel. Das zweite, die Verse 3 und 4. Und als es das zweite Siegel auftat, hörte ich die zweite Gestalt sagen, komm. Und es kam heraus ein zweites Pferd. Das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Das zweite Siegel. Krieg. Völker kämpfen miteinander, untereinander um die Macht. Machtkämpfe unter den Völkern. Kennen wir das? Ich glaube, das hat sich durch die Geschichte gezogen. Und immer mal wieder kam einer, der meinte, die anderen unterdrücken zu müssen. Und heute spricht man von 2 oder 3 Machtblocks, je nachdem, wie man die Sache sieht. Aber es ist definitiv ein Machtkampf im Gange. Ob das nun Russland oder Amerika oder China ist, oder Europa versucht da auch noch ein bisschen mitzumischen. Jedenfalls, Machtkampf ist im Gange und war schon immer im Gange. Fünf bis acht. Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich die dritte Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme mitten unter den 4 Gestalten sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und 3 Maß Gerste für einen Silbergroschen, aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden. Ich lese noch gleich weiter die 7 und 8. Und als es das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme der vierten Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name war der Tod. Und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten. Mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf der Erde. Das dritte und vierte Pferd. Ich habe es zusammengefasst, weil sich das irgendwie auch überschneidet. Viel Leid, viel Tod, viel Schmerz, viel Ungerechtigkeit. Vorne steht das mit der Waage in der Hand. Das heißt, die Leute haben sich gut überlegt, wie viel Brot sie denn noch kaufen können. Die Inflation war so stark, dass manche Leute eben das Nötigste nicht mehr hatten oder nicht mehr kaufen konnten. Inflation im biblischen Kontext. Und dann kommt was ganz Interessantes. Und 3 Maß Gerste für einen Silber, aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden. Was soll denn das jetzt heißen? Öl und Wein, das waren sozusagen, das war der Luxus der damaligen Zeit. Also die Luxusprodukte waren immer noch Leute fähig zu kaufen, die das nötige Money hatten. Und die anderen Armen, die mussten sich überlegen, wie viel sie vom Lebensnotwendigsten sich noch leisten konnten. Arme und Reiche hat es schon immer gegeben, oder? Aber diese Trennung von Armen und Reichen, die einen, die schier verhungern und tatsächlich verhungern, und die anderen, die alles haben und ihren Luxus haben und über nichts nachdenken müssen, diese soziale Ungerechtigkeit, man sagt das heute, der globale Norden und der globale Süden, wir sind die Glücklichen dabei, die das Öl und den Wein immer noch haben und alles mögliche Fleisch und Wurst und sowas auch noch dazu und Käse. Und die anderen, die am Verhungern sind, in Afrika und in vielen Ländern. Wir hatten die Woche Missionars- und Kandidatenwoche. Und ja, das sind welche, die genau in den Bereichen arbeiten, weil Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, den Armen das Evangelium zu predigen. Und diese Arbeiten, die helfen wollen, den Leuten nicht nur an Jesus Christus gläubig zu werden, sondern auch aus der Armut herauszukommen. Und die für dieses Engagement selber, also die Missionare, die dann selber auch in Kauf nehmen, dies und das und jenes vielleicht nicht so zu haben, wie sie es hier haben könnten. Soziale Ungerechtigkeit nimmt zu auf dieser Welt, auch in unserem Land. Die Armen und die Reichen, die Schere klafft auch in Deutschland immer weiter auseinander. Oder nicht? Wir sind vielleicht noch eher auf der, die meisten von uns sind vielleicht noch eher auf der eher reichen Seite. Und vor allem, wenn wir mit dem globalen Süden vergleichen, naja, braucht man gar nichts zu sagen. Also Inflation, Tod durch Hunger, durch soziale Ungerechtigkeit, durch Seuchen, das ist dann hier auch schon angekündigt, Pest. Ich habe mal nachgeguckt, in Deutschland sind während der Pestzeit ein Viertel oder ein Drittel, ich habe es nicht genau gemerkt, der Menschen verstorben. Aber hier geht es um weltweite Seuchen, also die Menschen dahin raffen. Wir haben Corona erlebt, aber da ist dieses Viertel der Menschheit noch längst nicht erreicht. Und gerade die Woche habe ich gehört, viele Seuchen, die sonst nur in ganz wenigen in tropischen Gebieten gab, breiten sich aufgrund des Klimawandels jetzt weiter und weiter weltweit aus und die werden auch uns erreichen. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Solchen lokale Erdbeben hat es schon immer gegeben. Aber wie gesagt, lokal begrenzt, das ist dann diese Region. Drittes und viertes Siegel waren das jetzt. Das fünfte. Und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeden ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten, noch eine kleine Zeit, bis vollzählig zusammenkämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten, wie sie. Verfolgung von Menschen um des Glaubens willen. Christenverfolgung. Wann hat das begonnen? Bibelkenner mit Stephanus, okay? Und es hält an. Es wird auch weltweit immer mehr unter Moslems in manchen kommunistischen Ländern. Christenverfolgung ist Teil unserer Zeit. Und die Zeit der Christenverfolgung, ich weiß nicht, wie viel mehr sich das noch ausbreiten wird. Die Offenbarung wurde ja geschrieben, um den Christen sozusagen nochmal eine Vorbereitung zu geben auf eine bevorstehende Christenverfolgung. In der Bibel ist das eigentlich das Normale. Für uns ist das eher das Unnormale. Aber in der Bibel ist Christenverfolgung eher das Normale. Jesus hat das seinen Nachfolgern, seinen Jüngern ganz klar gesagt. Ich werde leiden und ihr werdet leiden. Kommt, folgt mir nach. Wie weit sind wir bei der Thronbesteigung? Ich lese jetzt mal das sechste Siegel vor. Und ich sah, als das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden weggebewegt von ihrem Ort. und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns und wer kann bestehen? Ja, was ist hier beschrieben? Ich denke, ist beschrieben Veränderungen am Kosmos. Hier ist beschrieben der Tag des Zorns Gottes. Davon ist schon im Alten Testament bei den Propheten die Rede. Davon redet auch Jesus. Und das geschieht hier bei dem sechsten Siegel. Und wenn ich denke, dass die Sterne vom Himmel fallen und die Berge und die Inseln bewegt werden und von ihrem Platz wegbewegt werden, dann kann man eigentlich nur sagen, hey, Ende Gelände, also da kommt nicht mehr viel, da kann man eigentlich nicht mehr auf dieser Erde leben. Die Leute versuchen sich zu verbergen davor und versuchen sich zu schützen, ich weiß nicht, ob die Bunker gebaut haben oder was, egal. Schaffen die das? Wir wissen es nicht. Die Menschheit ist in Panik. Und ich weiß nicht, ob wir schon die Vorzeichen davon erleben. Ich habe eben hier diese Matthäus-Texte mit eingeblendet. Bei den ersten fünf, da wird gesagt, das sind die ersten Anzeichen der Wehen, sag ich mal. So, ja, die Frauen wenigstens wissen so ein bisschen, was das ist. Also da denkt man jetzt, ist irgendwas, es rührt sich was. Aber es bis zum wirklich, dass das Neue geboren wird, ist noch eine Weile hin. Diese Geduld braucht man dann noch. Und das ist hier ab dem sechsten, da geht es dann schon richtig zur Sache. Da geht es dann, also ab dem sechsten Siegel, da ist dann schon wirklich die Frage, wer kann bestehen an diesem Tag des Zorns? Wer kann denn bestehen? Wer kann denn da bestehen? Danke. War eigentlich zu einfach die Frage, gell? Aber da wird uns jetzt in Kapitel 7 nochmal eine Antwort gegeben. Das ist ein Einschub zwischen dem sechsten und dem siebten Siegel. Und es ist im Prinzip die Antwort auf diese Frage, es ist gekommen der große Tag des Zorns und wer kann bestehen? Und dann werden zwei Gruppen von Menschen gezeigt. Das ist jetzt spannend. Die erste Gruppe, ich sage erst mal so, die Engel wollen loslegen, damit die Erde zu vernichten. Und dann sagt Jesus, das Lamm, Halt, noch nicht, zu früh. Erstmal müssen noch diese Leute versiegelt werden. Und welche Leute sind das? Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Was ist denn das für ein Siegel? Wo spricht die Bibel denn schon mal von einem Siegel? Fällt euch was ein? Epheser 1, es wird gesagt, dass als wir gläubig wurden, wurden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und er ist sozusagen das Unterpfand dafür, dass wir in Ewigkeit beim Herrn sein werden. Also dieses versiegelt werden, das ist meiner Meinung nach ganz eindeutig gläubig werden an Jesus Christus. Und da werden jetzt die 144.000 kommen da ins Spiel. Und da ist die spannende Frage, was sind das denn für Leute? Es werden hier die Stämme Israels genannt und jeweils 12.000. 12.000, 12, das ist die Zahl der Stämme. Und dann nochmal 12, also das ist irgendwie eine Vollzahl. Und dann nochmal 1.000. Das ist der Gedanke. Die Vollzahl der Juden, meine ich hier schon zu lesen. Weil im nächsten Abschnitt, da kommen dann die Völker. Jetzt ist aber so, die Bibel spricht davon, dass wenn die Heidengemeinde, also die Gemeinde aus Juden und Heiden, wenn die schon entrückt sind beim Vater, dann ist noch mal die Zeit, wo die Vollzahl der Juden zusammenkommt. Und ich glaube, er spricht von denen. Das ist aber jetzt, unterschiedliche Leute haben da unterschiedliche Auffassungen. Ich finde, das ist nicht die einzig wichtige. Man kann auch sagen, es sind die wahren Juden. Und da gehören wir ja auch dazu. Also die wahren, zu das wahre Volk Gottes. Ist dann auch spannend. Der hat da also eine unübliche Aufzählung der Stämme vorgenommen. Hat Josef mit reingenommen und Levi mit reingenommen, aber dafür Dan und Ephraim ausgelassen. Man weiß es nicht, was er damit sagen wollte. Aber es kann sein, dass er damit ausdrücken wollte, es geht nicht jetzt um die Stämme, die das Land haben, sondern es geht um die wirklichen, die im Herzen Volk Gottes sind. Das ist die eine Gruppe. Die Versiegelten, also die Gläubigen aus den 12 Stämmen. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen. Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir, wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind? Und woher sind sie gekommen? Das ist jetzt mal meine Frage an euch. Wer sind denn das? Was sind das für Leute? Bitte antwortet. Das sind auch die Gläubigen. Okay? Wollt ihr dabei sein? Wer möchte da dabei sein? Überlegt euch gut. Ich lese mal weiter. Diese sind, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern und dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das hören wir gerne. Also das meiste davon. Nur einen Satz eben nicht so gerne. Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal. Und haben ihre Kleider gewaschen und so weiter. Da möchte ich jetzt zurückgehen zu Offenbarung 3, Vers 10 und euch den Vers vorlesen. Da spricht Gott von der Gemeinde oder zu der Gemeinde in Philadelphia. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Dieser Vers wird von vielen und von mir auch so verstanden, dass die, die jetzt treu sind, also die treue Brautgemeinde, die Überwindergemeinde, die, die sich weder von Verführung noch von Verfolgung vom Glauben wegbringen lassen, die werden zuerst, ehe die große Trübsal kommt, ehe die große Versuchungsstunde kommt, entrückt. Das ist die deutlichste Stelle von der Entrückung in der Offenbarung. Im Thessalonicher Brief finden wir da mehr davon. Aber das ist auch der Grund, weswegen ich gesagt habe, im Kapitel 7, das sind meiner Auffassung nach die Gläubigen, die durch die Trübsal gegangen sind. Zum einen die Juden, die dann in der Zeit erst gläubig geworden sind und dann gerettet wurden und vom Herrn gesehen werden und durchgebracht werden. Und zum anderen die Gläubigen aus den Völkern, die in dieser Zeit noch gläubig werden. Die Offenbarung bringt uns hinterher auch noch tolle Stellen, wo Gott in dieser Zeit durch seine zwei treuen Zeugen wirken wird und sogar Engel vom Himmel das Evangelium verkündigen. Also es werden in dieser Zeit der großen Trübsal und der großen Versuchung und der allergrößten Not, sage ich jetzt mal, werden noch Gelegenheiten sein, dem Herrn zu folgen. Aber es macht nicht so viel Spaß, dann durch die Verfolgung zu gehen. Lieber jetzt treu sein, wäre meine Devise. Aber was uns, ja, das sind die, die aus der großen Bedrängnis gekommen sind. Diese beiden Gruppen, jetzt habe ich sie uns gezeigt. Und das hier zu schreiben, ist sozusagen auch die, wie soll ich denn sagen, für die, die jetzt als Christen nicht so treu dem Herrn folgen, weil sie der Versuchung Raum geben, weil sie der Verfolgung, in der Verfolgung nicht treu sind, die haben noch eine Chance. Aber das wird dann knüppelhart. Und sie kommen aber dann auch und erleben genau die gleiche Freude mit. Jetzt will er nicht. Ah ja. Jetzt kommt das siebte Siegel. Und als das Lamm das siebente Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde lang. Das ist jetzt eine schwierige Stelle. Ich habe da letztens einen bösen Frauenwitz gehört über diese Stelle. Den will ich jetzt nicht erzählen. Ich denke, das ist nicht die richtige Auslegung. Eine andere Erklärung ist, dass manche sagen, oh, vorher war der große Lobpreis im Himmel und dann, wenn dieses siebte Siegel geöffnet ist, das heißt ja, wir hatten es vorher gesagt, dass Jesus als der König definitiv eingesetzt ist, dass dann alle Anbetung erstmal nur noch niederknien kann und still sein. Das ist eine Erklärung, ich weiß es nicht, die könnte auch sein, aber ich glaube es noch nicht so ganz. Jetzt sage ich mal was anderes. Die Bibel sagt in Hebräer und im zweiten Petrusbrief, dass Gott die Welt und den Kosmos und alles geschaffen hat durch seinen Befehl, durch sein Wort. Und dass das nicht nur geschaffen ist durch seinen Befehl und sein Wort, sondern dass das erhalten wird durch sein Wort und seinen Befehl. Also, dass wir jetzt noch leben, dass wir jetzt noch, dass die Welt sich noch dreht und der Kosmos noch besteht und die Sonne und alles noch so richtig ihren normalen Lauf gehen, das ist, weil Gott spricht und immer wieder den Befehl gibt, es geht weiter. Jetzt stellt euch vor, dass Gott eines Tages aufhört, diesen Befehl zu geben. Was geschieht dann? Warum kommt hier nichts, hier, deine Maus? Mag nicht. Also, ich muss jetzt doch mal zu Petrus springen. Wenn ihr mir nichts sagt dazu, dann muss ich euch das vorlesen jetzt. Also. Denn sie wollen nichts, hier. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vor Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und die neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also diese Erklärung ist für mich die einleuchtendste. Wenn er schweigt, vergehen Himmel und Erde. Durch sein Wort erhält er sie alle bis auf diesen Tag. Und wenn er dann eine halbe Stunde schweigt, wobei ich denke, dass die halbe Stunde einfach mehr ein Symbol ist, es geht da nicht darum, wie lange das ist, sondern es geht darum, wenn er schweigt, dann vergeht das alles. Und diese halbe Stunde sagt, da fehlt noch was. Damit ist noch nicht Ende Gelände. Nach dieser halben Stunde, was geschieht dann? Dann spricht Gott wieder und dann ist der neue Himmel und die neue Erde da. Wenn das 7. Siegel geöffnet ist, dann ist das Lamm mit Gott auf dem Thron. Und wir haben das eben schon gelesen in dem Kapitel 7, Vers 17. Da wird zum ersten Mal, und da sind wir ganz am Ende der Welt schon angekommen, da wird zum ersten Mal gesagt, dass das Lamm auf dem Thron ist. Das Lamm mitten auf dem Thron. Und dann in Offenbarung 21 und 22 kommt das dann noch mehr. Und da wird dann geschildert, der neue Himmel und die neue Erde und das neue Jerusalem und wie herrlich das alles ist. Dann ist alles zu seiner Vollendung gekommen. Wenn wir Jesus sehen am Kreuz, dann sagt er, es ist vollbracht. Und da in Kapitel 21, da sagt er, alles ist vollendet. Alles ist vollbracht. Dann ist wirklich alles zu Ende. Alle Schöpfungsarbeit hat dann dieses wunderbare Ziel erreicht. Ist eigentlich nicht Ende, sondern Ziel. Und wir sind dann bei ihm und werden von ihm geweidet und ernährt und geführt. Ja, er ist das Licht. Und die Bibel beschreibt dann, da wird man keine Sonne und kein Mond und sowas mehr brauchen. Denn Gott und das Lamm sind das Licht für uns Menschen. Schönheit, Herrlichkeit. Für alle die, die zu ihm gehören. Was ich jetzt gesagt habe, ich habe schon das Schöne auch ein bisschen mit reingebracht, habt ihr es schon gehört. Aber es klingt insgesamt, diese 7 Siegel klingen alle nach Gericht und nach Zorn und nach, das wird alles immer schlimmer. Und das ist ja unsere Stimmung, es wird alles immer schlimmer auf dieser Welt. Ja, es wird noch schlimmer. Aber wo ist dann die Gnade hier in diesem Text oder in diesem ganzen Aller? Das Lamm setzt Begrenzungen. Das Lamm entscheidet, wie schlimm es werden kann und nicht die Autokraten dieser Welt. Das und das tastet nicht an. Oder ein Viertel. Auch der Teufel kann dann nicht darüber hinausgehen. Das sehen wir auch... Da kommen wir vielleicht ein andermal drauf, oder ihr könnt selber lesen, bei den Posaunengerichten, da ist dieses mit dem Begrenzen noch deutlicher, auch diese zeitliche Begrenzung. Oder hier, fang dann erst an, wenn das und das geschehen ist. Wenn die Leute versiegelt sind. Die Begrenzungen des Schadens, das ist das Lamm, was das macht. Und das ist Gnade, oder? Die Versiegelten aus den Juden, dass das Volk der Juden zum Glauben findet und dann auch durch diese ganz schlimme Zeit der Versuchung, der Trübsal hindurch bewahrt wird, Das ist nicht, weil die so große Helden sind. Oder auch die anderen, die aus allen Völkern, die auch durch diese Zeit gehen müssen, dass die bewahrt werden. Das ist Gnade des Lammes. Und wenn wir, wie ich das eben geschildert habe und wie ich glaube, dass das auch so ist, wenn wir plötzlich entrückt werden dem Herrn entgegen, bevor diese ganze schlimme Geschichte richtig losgeht, dann ist das schon schlimm genug, dass wir vielleicht auch noch das fünfte Siegel ein bisschen erleben müssen, die Sache mit der Christenverfolgung, weiß ich nicht, aber kann ja sein. Dass wir vorbereitet sind, ist wichtig. Dass wir treu sind, ist wichtig. Aber wir müssen in dem allen sehen, wenn dann die Entrückung kommt, müssen wir bereit sein. Und dann ist das Gute, dass der Herr weiß, wie viel wir ertragen können. Und dass er uns bewahren kann. Notfalls auch durch alles, was wir erleiden müssen, hindurch. Und selbst jetzt in unserem Leiden, jeder Mensch wird irgendwann mal alt. Und das ist auch nicht immer nur Spaß. Und auch das sind Versuchungen. Und auch da gilt es, treu zu sein. Aber er weiß, dass er uns bewahren kann. Und wir sollen das wissen, dass er sogar in dieser Situation bewahren kann. Und erst recht in jeder menschlichen Situation, in die wir geraten. Jesus zögert das Öffnen des sechsten und siebten Siegels hinaus. Ist das nicht toll? Ist das nicht wirklich Gnade? Ja, ich habe es eben aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, vorgelesen. Er will nicht, dass einer verloren wird, sondern dass sie alle zur Erkenntnis des Heils kommen. Zur Erkenntnis Jesu kommen. Gottes Gnade. Und dann, Zerstörung ist nicht das Ende. Es ist nur die halbe Stunde, nicht die ganze. Der Rest der halben Stunde ist Wiederaufbau. Der Rest der halben Stunde ist dann Herrlichkeit. Der Rest der halben Stunde, egal wie lange das ist, es hört nicht mit der Zerstörung auf, sondern da kommt noch was. Neuer Himmel, neue Erde, neues Jerusalem, ewige bei Gott zu sein. Er unser Licht und der uns versorgt. Jetzt haben wir so viel Wissen und so viele neue Gedanken. Ich weiß nicht, wie viele von euch das neu ist, heute gehört. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Welche Relevanz hat das für unser Leben? Und da möchte ich uns zwei Gedanken. Zum einen ist es Trost. Auch wenn wir denken, es ist alles aus den Fugen geraten, egal ob das jetzt die Kriege sind oder die Machtblöcke oder ob das die bevorstehende Klimakatastrophe oder die Seuchen oder was auch immer ist. Wir denken, manchmal ist es alles aus dem Ruder gelaufen und keiner hat mehr den Überblick und keiner kann mehr was machen. So ist es nicht. Das ist unser eingeschränkter menschlicher Blick. Der Blick Jesu ist, er hat die Sache immer noch im Griff. Und er wird seine Leute durchbewahren bis zum Schluss. Sei das nun durch Entrückung oder sei das durch einfach, dass er ihnen Kraft schenkt. Ja. Er kann seine Leute bewahren. Er kann dich und mich bewahren. Auch wenn wir nicht die großen Helden sind, aber seine Kraft ist in uns und kann uns treu bewahren. Und dann Trost. Und Herausforderung. Beide Aspekte. Wir sollen nicht pessimistisch und negativ, wie die meisten unserer Landsleute, in alles hineinsehen, sondern vertrauensvoll, hoffnungsvoll und geduldig, wartend. Das ist das, was die Bibel, wenn ihr die Offenbarung mal lest, da wird immer wieder das betont. Geduld, geduldig bewahren, Vertrauen. Und Herr, komm. Ja, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Dieses am Schluss vertrauensvoll, hoffnungsvoll und geduldig warten. Dann die Gnadenzeit nutzen, um möglichst viele Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Das ist mir, gerade in der Offenbarung wird das nicht so ausbuchstabiert, aber im Petrusbrief ist Jesus will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das ist unsere Aufgabe. Und dann auch in Petrusbrief, heiliger Wandel, frommes Wesen, so wird es dort ausgedrückt. In der Offenbarung kommt immer wieder der Begriff treu, Treue. Wir sollen jederzeit bereit sein, eben durch heiligen Wandel, das im Petrus, er sagt das auch so spannend, wir sollen durch unseren frommen Lebenswandel denen das Maul stopfen, die Böses über Gott sagen wollen. Wow. Oft geben wir denen ja genug Gelegenheit zu lästern. Aber das sind die Sachen. Und vor allem, wenn wir darauf warten, dass Jesus wiederkommt, ehe die Wehen ganz heftig einsetzen, sage ich jetzt mal, dann müssen wir schon bei den ersten Anzeichen sozusagen wach sein. Und das ist jetzt. Ich weiß nicht, wann Jesus kommt. Ich werde mich auch nicht dazu hinreißen lassen, da was zu sagen. Ich hoffe, dass es bald ist. Aber das hier sind unsere Voraussetzungen oder die Ermahnung an uns, der Trost an uns. Und wenn wir heute auch gleich das Mahl feiern wollen, dann dürfen wir Jesus sehen, nicht nur als das Lamm, das geschlachtet wurde, sondern dann dürfen wir ihn auch sehen als das Lamm, was auf dem Thron ist, sein wird. Ist jedenfalls schon der König, der herrschen wird und der jetzt schon alles im Griff hat, das auf jeden Fall, auch wenn er noch nicht offiziell eingesetzt ist. Er wartet selber noch, er lässt noch Zeit für mehr Gnade. Ich denke, die Offenbarung ist für uns ein Buch. Ich habe jetzt die anderen Kapitel natürlich nicht reingefügt, aber da wird dann sozusagen herangezoomt, verschiedene Abschnitte in dem ganzen Bereich, den ich heute nur so angerissen habe mit den sieben Siegeln. In den anderen Posaunen und Schalen-Sachen und in den anderen Kapiteln dazwischen, da werden dann bestimmte Zeitabschnitte nochmal sozusagen vergrößert dargestellt. Lasse ich vielleicht für ein andermal. Heute erstmal so viel und wir wollen jetzt ein Lied singen, was auch das Lamm anbetet. Und ich denke, dass wir das in Anbetung singen wollen. Aber ehe wir das hören und singen, dann möchte ich noch beten. Herr Jesus, danke, dass du das Lamm Gottes bist, was alle unsere Schuld weggetragen hat und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, jetzt schon und dann in Ewigkeit bei dir. Danke, Herr, dass du deine Herrlichkeit mit uns teilen willst, einmal in der neuen Welt, die du schaffst. Danke, Herr, dass du Kraft hast, jeden von uns treu zu bewahren, dass du kommen wirst, um uns zu dir zu holen. Herr, ich danke dir, dass du uns aus dem negativen Denken unserer Zeit, aus der Hoffnungslosigkeit und aus der Depression unserer Welt herausrufst. Du willst uns Zukunft und Hoffnung geben und du hast es uns gegeben und du wirst es uns noch in viel mehr Fülle geben und ich danke dir dafür. Danke, dass am Ende steht, alles ist vollendet, wenn du der Herr bist. Und ich danke dir, dass wir darauf zugehen dürfen, auch wenn manche Dinge dieser Welt uns noch nicht so leicht fallen. Danke, dass du bei uns bist, als der Herr und als unser persönlicher Retter. Amen.